Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Buch Mose im 8. Kapitel. Es ist das aus dem Ende der Noah-Geschichte. Wir haben ja hier vorne die Arche Noah zu stehen. Ich denke, die Geschichte ist bekannt. Und es geht darum, dass jetzt das Land wieder trocken ist und Noah die Arche verlässt. Da heißt es, da ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern, auch alles Wild und alles Vieh, alle Vögel und alles, was auf Erden kriecht, die gingen hinaus aus der Arche Art um Art. Noah aber baute dem Herrn einen Altar. Da nahm er von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Duft und sprach bei sich selbst, ich will hinfort nicht mehr die Erde um der Menschen willen verfluchen, ist doch das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann heißt es weiter, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Liebe Gemeinde, als ich das erste Mal über diese Stelle nachzudenken hatte, das war 1986, hatte ich bei diesem vorletzten Satz ein arges Problem. Es soll nicht aufhören, Sommer und Winter. Die Winter waren damals so milde, dass es kaum Schnee gab. Und ich las in der Berliner Zeitung einen kleinen Artikel. Das war was ganz Besonderes, dass da etwas zu Umweltfragen stand. Und in dem Artikel wurde gesagt, dass Umweltforscher, Klimaforscher vorausgesagt hatten, dass wir Menschen noch 30 Jahre Zeit hätten, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden, die Erderwärmung, und die dann nicht mehr rückgängig zu machen sei, wenn wir 30 Jahre so weitermachen. Von CO2 war die Rede und von meinen Westverwandten wusste ich um das Baumsterben. Das war bei uns hier Tabuthema, weil doch im Sozialismus alles besser war als woanders im bösen Kapitalismus. Aber wenn man in bestimmten Gegenden Urlaub machte, im Erzgebirge oder in Tschechien oder auch in Thüringen, dann konnte man weite Berghänge sehen, auf denen nur noch Baumkrücken standen, die also lange abgestorben waren. Und das jagte, wenn man sowas sah, schon Angst ein. Ansonsten, wie gesagt, wurde das Thema Umweltschutz bei uns verdrängt. Nun, die 30 Jahre waren letztes Jahr um und wir hatten zwar wieder einen Winter mit viel Schnee in diesen Jahren, also darüber habe ich mir dann keine Sorgen mehr gemacht, richtige Winter hatten wir in diesen 30 Jahren wieder. Und so hat mir das Wort auch wieder Mut gemacht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber nach diesem Sommer mit seinen Sturmfluten, der soll das regenreichste Jahr überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnung gewesen sein, nach dem Jahrhunderthochwasser der Oder, was wir erlebt haben, und dem Jahrtausendhochwasser der Elbe und der Hitze, die wir immer wieder zwischendurch auch hatten mit 40 Grad. Ich erinnere mich an meine erste Vietnamreise, wie ich sagte, hier sind 39 Grad und meine Verwandten mir mitteilten, hier in Berlin sind 41 Grad. Ja, das haben wir alles erlebt in diesen Jahren und heute ist Sturmwarnung wieder und die Menschen denken sicher, das wird wieder so ein Sturm, wie wir schon hatten. Also bleiben wir wirklich zu Hause, auch wenn es im Moment noch nicht ganz so aussieht, nämlich so wenige waren wir noch nie hier. Unsere ganzen Alten haben sich offensichtlich nicht getraut, das Haus zu verlassen. an der Uhrzeitumstellung kann es nicht gelegen haben. Es war keiner zu früh hier, da habe ich geguckt. Und ja, also ist es wohl die Wetterwarnung. Und doch möchte ich heute nicht darüber nachdenken, was mit unserem Klima ist, sondern über den Satz, der davor steht, dass Gott sprach: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, ist doch das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf. Diese Sicht auf uns Menschen wird heute von Theologen und Theologieprofessoren sehr in Zweifel gezogen. Das kann man auf unserer Kirchenzeitung sehen, der neuesten Ausgabe zum Reformationsjubiläum. Da steht vorne ein großer Leitartikel drauf mit der großen Überschrift Schluss mit Sünde. Es ist nach Ansicht dieses Professors nicht mehr zeitgemäß, von Sünde zu reden, von Schuld zu reden. Und darum wäre eine neue Reformation nötig, in der wir das unterlassen. Nun steckt in unserer Sprache, die wir benutzen und die auch andere Völker benutzen, eine große Weisheit. Worte haben ja eine Entwicklung durchgemacht und Worte haben einen bestimmten Sinn. Und wenn man eine andere Sprache lernt und beim Beginn des Theologiestudiums ist das so, dass wir erstmal die alten Sprachen lernen, Hebräisch und Griechisch, damit fängt es an, um die Heilige Schrift in der Ursprache zu lesen. Und da lernt man, wenn man eine andere Sprache lernt, zuerst mal im Allgemeinen die gebräuchlichsten Wörter, die man ständig braucht. Und dazu gehört eben auch das Wort Gut und Böse und auch das Wort Segnen, was sehr häufig in der Heiligen Schrift vorkommt. Und weil man die also gelernt hat und auch nach vielen Jahren noch behält, so oft predigen wir ja nicht über Texte aus dem Alten Testament, aber diese Wörter kenne ich auch im Hebräischen so noch. Darum habe ich die bisher nicht nachgeschlagen im Wörterbuch. Andere Wörter, die eben seltener vorkommen, da gucke ich dann schon immer mal nach, was heißt das eigentlich. Und nun habe ich in Vorbereitung auf diese Predigt auch mal diese ganz bekannten Wörter nachgeschlagen. Was heißt eigentlich dieses Wort böse? Und habe da eine tolle Entdeckung gemacht. Das Wort stammt nämlich von dem Wort weiden und Hirte. Also es stammt aus uralter Zeit, als das Volk Israel noch ein reines Nomadenvolk war und durch die Wüste und durch die Steppe wanderte. Und dieses Wort hat ja einen positiven Klang bis heute. Nun gibt es ja bei Wörtern oft so den Fall, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat. Ich will das mal an dem Wort Stuhl deutlich machen. Wir sitzen alle auf einem Stuhl, wir wissen, was ein Stuhl ist, aber wir benutzen dieses Wort auch für das, was wir beim Arzt abgeben, um es untersuchen zu lassen. Und wenn man genau nachdenkt, haben diese ganz verschiedenen Sachen ja vielleicht doch auch einen inneren Zusammenhang und ist es nicht so ungewöhnlich, dass wir das so nennen. Aber da muss man dann immer schon ein bisschen nachdenken, um den Zusammenhang zu kennen und zu merken, ja, es ist doch dasselbe Wort, auch wenn es ganz verschiedene Sachen bedeutet. So auch mit diesem Wort Ra'a heißt das, was Weiden bedeutet im Hebräischen. Und solange sie Hirten waren, hatte es also einen positiven Klang. Denn ein Hirte, der muss sich um seine Schafe sorgen, er lebt davon und wenn es den Schafen gut geht, dann geht es ihm selber auch gut, dann ist er wohlhabend. Und Hirte ist so auch ein Ehrentitel geworden bis heute. Wir selbst nennen uns Pastoren, das heißt auf Lateinisch Hirte. Hirte unserer Gemeinde, wir haben eben gesungen, Hirte, nimm dein Schäflein an. Hirte ist da Jesus mit gemeint, ein Ehrentitel für Jesus. Das ist ein Titel, der also einen guten Klang hat. Aber diesen Titel hat man dann eben auch auf die Könige und auf die Priester übertragen, als Israel sesshaft wurde und in Städten lebte. Und diese Hirten ihres Volkes, die haben nun nicht gerade immer ihr Volk so behandelt wie ein Hirte seine Schafe, sondern haben an die eigene Macht gedacht, an den eigenen Reichtum, an die eigene Tasche und wie man die Steuereinnahmen vergrößert. Und so ließ Gott das Volk Israel auch warnen, als sie gerne einen König haben wollten, so wie andere Völker. Da schickte er ihnen den Propheten Samuel und ließ sie warnen, wollt ihr wirklich einen König haben, der will eure Söhne als Soldaten, eure Töchter für seinen Harem und außerdem euer Geld. Wollt ihr wirklich einen König haben? Aber das Volk wollte unbedingt einen König haben, so wie alle Völker ringsum. Einen König zu haben, ist doch so schön. Und mit, denke ich, dieser Königszeit begann das negative Denken im Blick auf das, was Weiden heißt. Und darum entwickelte sich aus diesem Wort das Wort Böse und auch das Wort Bosheit. Und blieb doch gleichzeitig auch der positive Klang erhalten, so kann es auch Freund oder Freundin heißen. Beim Wort für gut habe ich dann auch nochmal nachgeschlagen, das entspricht aber dem Wort, wie wir es auch bei uns heute benutzen noch, nur kann es auch schön heißen und gütig, wohlwollend, das, was dem anderen wirklich eben zu nutzen ist. Dann habe ich aber auch noch nachgeguckt, was heißt eigentlich das Wort segnen. Das ist ja das Gegenteil von Fluchen. Gott sagt, er will die Erde nicht mehr verfluchen und am Ende segnet er Noah. Und da habe ich wieder etwas Erstaunliches gesehen, nämlich, dass es mit dem Wort knien zusammenhängt. Und zwar auch wieder aus der Wüstenzeit. Ein Kamel muss sich hinknien, damit man es besteigen kann oder mit Lasten bestücken kann. Nun wird uns in der Abrahamsgeschichte erzählt, wie Abraham Gäste besucht in der Wüste. Wenn man da mit seinem Zelt unterwegs ist, kommt nicht so oft Besuch vorbei. Und darum freut man sich riesig, wenn da jemand kommt. Und Abraham begrüßt also diese Gäste sehr herzlich und er wirft sich vor ihnen nieder, er kniet sich vor ihnen nieder und sagt ihnen gute Worte, um sie zu veranlassen, doch da zu bleiben und mit ihm etwas zu erzählen aus der weiten Welt. Und er macht gleich ein Festmahl. Und dadurch ist dieses Wort Knien durch diese Höflichkeit der damaligen Zeit zu dem Wort Segnen geworden. Man sagt nicht nur guten Tag, hallo, hier bin ich oder so, sondern man hat dem anderen Wünsche entgegengebracht. Es war eine richtige Zeremonie. Mit ganz vielen guten Wünschen, so wie wir vielleicht Glückwunschkarten schreiben, dass da nicht nur ein Wunsch steht, sondern ganz viele. Und so ist aus dem Wort Knien das Wort Segnen geworden. Und wir verbinden ja auch mit dem Wort Segnen das Knien. Früher war es üblich, wenn jemand gesegnet wurde, zum Beispiel bei der Trauung oder bei der Konfirmation, sich hinzuknien. Und dann hat der Pastor dann die Hände aufgelegt. Aber wir müssen das hier uns umgekehrt vorstellen. Vom Wortsinn her müsste ich mich eigentlich hinknien. Am Ende des Gottesdienstes segne ich ja euch immer. Und dann müsste ich mich eigentlich hinknien. Und das heißt, ich würde mich kleiner machen. Wenn ich die Hände erhebe, dann mache ich mich ja größer. Und eigentlich vom Wortsinn müsste ich mich kleiner machen und damit euch als Gemeinde größer. So, nun habe ich noch nachgeguckt, was heißt denn das Wort Fluchen? Und da ist es genau umgekehrt. Das Wort Fluchen hängt mit dem Wort leicht, schnell auch und gering zusammen. Wenn etwas leicht ist, kann ich es leicht wegpusten. Ein Blatt ist leicht, eine Feder ist leicht. Und wenn etwas so leicht ist, dann ist es eben auch schnell weg und vergänglich. Und deshalb wird es auch als geringwertig angesehen, das steckt auch in dem Wort drin. Und darum heißt Fluchen den anderen gering machen, ihn verachten, ihn zunichte machen, mit Worten, ihn klein machen sozusagen. Also es ist das Gegenteil von Segnen. Beim Segnen mache ich mich selbst klein, beim Fluchen mache ich den anderen klein. Und wenn Gott also hier sagt, dass er den Erdboden nicht mehr um der Menschen willen verfluchen will, dann heißt das, dass er die Erde unabhängig vom Tun der Menschen achten will. Die Erde hat nun für ihn einen eigenen Wert. Sie ist nicht nur Mittel zum Zweck, um eben den Menschen daraus zu formen. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott nahm die Erde und formte daraus den Menschen. Und so sagen wir auch immer noch bei jeder Beerdigung, von Erde bist du genommen und zur Erde sollst du wieder werden. Und Gott segnet nun den Noah und seine Kinder. Und dieses Wort heißt ja, dass sich Gott vor Noah, vor dem Menschen, den er gemacht hat, selbst klein macht. Dass Gott sich sozusagen vor Noah hinkniet und seinen Kindern und ihnen das Beste wünscht, was Gott ihnen wünschen kann. Und das, obwohl er um das Herz des Noah und von uns Menschen weiß, das ja so beschrieben ist, dass es sozusagen hin und her gerissen ist zwischen Freundschaft und Bosheit. Und liebe Gemeinde, so begegnet Gott uns, wie das hier von Noah erzählt wird, nicht nur an dieser Stelle, sondern durchgehend durch die Heilige Schrift, werden wir immer wieder daran erinnert, dass Gott sich klein macht für uns und dadurch uns segnet, dass er uns gute Worte sagt. Davon erzählt auch der Wochenspruch dieser Woche aus dem Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich, und dann heißt es wörtlich übersetzt, Gerechtigkeit tun, Gnade lieben und demütig mit Gott zu gehen. Demütig, das heißt, sich selbst klein machen. Obwohl man eigentlich groß ist, heißt auch dieses Wort, sich selbst klein machen. Gott macht sich vor uns klein. Das ist auch die Botschaft von Weihnachten, wo er als kleines, neugeborenes Kind in einem Stall liegt und von den Eltern und von den Hirten betrachtet wird. Verletzlich und auch schon bedroht, sein Leben bedroht durch den König Herodes, der seine Soldaten schickt. Ja, und wir denken an Karfreitag und an die Passionszeit. Auch da ist Gott klein und verachtet, beschimpft, verhöhnt und am Ende verurteilt. Jesus Christus, Gott selbst. Aber wie sind wir? Wir suchen ihn doch meist da ganz oben. Und deshalb bauen wir unsere Kirchen ja auch so groß, wenn man hier unten steht und nach ganz oben guckt, das ist ganz schön hoch. Wir wollen den Menschen den Himmel sozusagen auf die Erde holen und deutlich machen, wie groß und weit Gottes Reich ist. Viele Kirchen haben auch hellblau bemalte Decken mit vielen Sternen dran, um den Himmel sozusagen auf die Erde zu holen. Wir gucken nach oben und sehen Gott ganz oben an der Spitze der Herrschaftspyramide, über allen Herrschern dieser Welt. Und dann fragen wir ihn, wie so oft, warum lässt du denn das alles hier zu? Am Freitag hatte ich eine Beerdigung und da habe ich aus dem ersten Korintherbrief des Paulus vorgelesen, was da steht über die Auferstehung. Und da heißt es dann das Ende, wenn er, Christus, das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Gewalt und jede Macht und Kraft wird zunichte gemacht haben, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod zunichte gemacht. Hier wird unter Herrschaft mehr verstanden als nur die Könige und die Mächtigen in dieser Welt. Es geht auch um die Strukturen, um ganz viel, wodurch andere Menschen niedrig gehalten werden, klein gemacht werden, und man sich selber über andere erhebt. Noch existiert das alles, liebe Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Kirche. Darum sind wir auch gewohnt, mit erhobenen Händen zu segnen. Und ich denke, das ist ja auch nichts Schlechtes und ich werde das auch weiterhin machen. Und ja, weil dadurch wird ja wie deutlich, dass Gott uns beschützen will und dass er uns behütet. Und das Wort behütet hat mit Hut auch zu tun. Es ist, wie wenn uns ein Hut aufgesetzt wird, ein schützender Hut aus Gottes Gnade, aus Gottes Schutz. Aber wir vergessen dabei eben leicht, dass Gott bei denen ist, die ganz unten sind. Bei denen, die wir möglicherweise verachten, die wir klein machen, um uns selbst ein Stück größer zu fühlen. Viel besser wäre es, wenn wir uns selbst mit Gott zusammen klein machen und so Segen auf andere bringen, indem wir ihnen Gutes wünschen und Gutes sagen. Gott schenke uns den Mut dazu, ganz viel einander Gutes zu sagen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.